Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen heute miteinander weitergehen und uns mit dem Markus-Evangelium weiter beschäftigen. Und ich lese uns heute einen wieder doch herausfordernden Text. Es ist Geschichte oder etwas, was Jesus über die Ehe lehrt. Und Markus 10, die Verse 1 bis 12. Ihr könnt in eurer eigenen Bibel gerne mitgehen. Ansonsten schaut es euch einfach von der Leinwand mit an. Jesus brach von dort auf und ging in das Gebiet von Judäa und auf die andere Seite des Jordans. Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm und wieder lehrte er sie, wie es seine Gewohnheit war. Einige Pharisäer kamen zu Jesus und fragten ihn: Ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden? Sie wollten ihm damit eine Falle stellen. Was für eine Vorschrift hat euch Mose geboten? Fragte Jesus zurück. Sie erwiderten: Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau dann fortzuschicken. Da sagte Jesus zu ihnen: Nur wegen eurer Uneinsichtigkeit hat Mose euch diese Vorschrift gegeben. Am Anfang jedoch, bei der Schöpfung, hat Gott die Menschen als Mann und Frau erschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern sie sind ein Leib. Darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Zu Hause wollten die Jünger noch mehr darüber wissen. Und Jesus sagte zu ihnen: Wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegenüber seiner ersten Frau. Und auch umgekehrt, wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheidet und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Ihr Lieben, das ist etwas, was sich in unserer Kultur unglaublich stark verbreitet hat. Und einige von uns sind damit wahrscheinlich täglich konfrontiert. Und auch in unserer Gemeinde sind wir bereits schon damit konfrontiert, in unserer Familie. Die Bedeutung, die dieses Phänomen von dem, worüber Christus hier spricht, mit sich bringt und die persönlichen tragischen Geschichten, die darin involviert sind, kann man wahrscheinlich gar nicht mehr zählen. Wovon rede ich? Ich rede davon, letztlich, wie wir den Weg verlassen haben, Gottes Plan für die Ehe zu leben. Und das ist etwas, das begegnet uns mittlerweile überall. Heute wird zumindest jede dritte Ehe geschieden. Jede dritte. Tendenz steigend. Leider trifft das auch viele Christen. Ehen scheitern, auch bei Christen. Wie gesagt, zwei Fälle in meiner eigenen Familie und in Lenas Familie auch. Wie kommen wir mit dieser Not zurecht im Wissen, dass die Ehe Gottes nach diesem Text sehr eindeutig, unauflöslich angesehen werden sollte? Ihr Lieben, kann es sein, dass da etwas ist in uns, dass da eine Tendenz in uns ist, die wir zwar nicht so offen aussprechen, aber die wir dennoch leben, wo wir innerlich irgendwo glauben, wir sind weiser als Gott? Dass unsere Wege besser sind als Gottes Wege, praktischer als Gottes Wege, funktionsfähiger als Gottes Wege. Dass unsere Wege zu einem besseren Leben führen. Salomo hat das mal so gesagt in den Sprüchen: Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, Aber zuletzt ist es ein Weg des Todes. Vielleicht sitzen einige heute Morgen hier, gerade die Singles oder die jungen Unverheirateten unter uns, und sagen, jetzt kann ich mich ausklinken, heute ist eine Predigt über Ehe, geht mich nichts an. Dann würde ich dir sagen, es hat einen Grund, warum du heute Morgen hier bist. Und du weißt nicht, wo dich dein Leben hinführt. Schon in einigen Jahren kannst du an einem Punkt stehen, wo du sagst, was ist nur schiefgelaufen? Was habe ich verpasst, dass meine Ehe auf der Kippe steht? Ihr Lieben, von all den Leuten, die ich kenne, sind alle von der Annahme ausgegangen, als sie geheiratet haben, bei uns wird es klappen. Es wird funktionieren, es wird gut werden. Irgendwie. Irgendwann im Leben, ihr Lieben, trifft es uns alle. Irgendwann, an irgendeinem Punkt. Ja, und hier entfaltet sich etwas, was auf letztlich auch auf andere Lebensbereiche anwendbar ist. Also ihr Lieben, es, auch wenn Jesus über die Ehe spricht, ja, ist das nicht etwas, was nur Ehepaare betrifft. Das, was wir über die Ehe lernen können, das ist gleichzeitig auch etwas, was wir anwenden können auf andere Lebensbereiche. Denn auch hier kommt Evangelium drin vor. Und Evangelium ist nicht etwas, das es einmal für, dass es ein Evangelium für Verheiratete gibt und ein Evangelium für Singles gibt oder ein Evangelium für junge Leute und dann ein Evangelium für alte Leute. Wir haben nur ein einziges Evangelium. Deshalb betrifft dieser Text letztlich auch uns alle. Oder wir können ihn zumindest anwenden in einer gewissen Form. Und darum auch mein Thema heute Morgen, einfach, ihr Lieben, wie Ehe ein Leben lang gelingen kann. Wie Ehe ein Leben lang gelingen kann. Wie kann eine Ehe gelingen? Was lehrt uns Jesus in diesem Text? Was sagt uns Jesus in diesem Text über die engste Beziehung, über die engstmögliche Beziehung, die Gott geschaffen hat zwischen Menschen? Wie das funktionieren kann, ein Leben lang. Was sind diese Zutaten? Was ist das, was eine Ehe braucht, dieses Rezept Ehe, dass es wirklich gelingt? Dass es immer genießbar bleibt. Drei Dinge, auf die ich zu sprechen kommen möchte, von unserem Text her. Eine Ehe kann ein Leben lang gelingen, wenn wir Gott als Schöpfer ehren. Schöpfer kennen und ehren. Eine Ehe kann ein Leben lang gelingen, wenn wir Gott als souveränen Herrn ehren. Und eine Ehe kann ein Leben lang gelingen, wenn wir Gott durch Christus als Erlöser ehren. Gott als Schöpfer, Gott als souveränen Herrn und durch Christus als unseren Erlöser. Fangen wir einfach mal vorne an, wie eine Ehe ein Leben lang gelingen kann. Und dazu die ersten 8 Verse, die wir gelesen haben aus Markus 10, die ersten 8 Verse. Ihr Lieben, wir sind ja schon einige Zeit unterwegs jetzt im Markus-Evangelium. Und für mich ist das etwas, je älter ich werde, ich muss wirklich sagen, ich verliere diese Begeisterung nicht. Das, was mich am meisten begeistert, ist wirklich das Leben Jesu zu studieren. Jesus anzuschauen und zu schauen, was sagt er, wie redet er, wie geht er mit Menschen um. Das ist etwas, was mich unglaublich erfüllt und was ich möchte, dass es auch andere erfüllt, weil das unsere Beziehung zu Jesus prägt. Hier verändert sich etwas, Vers 1. Bis jetzt waren wir unterwegs im Markus-Evangelium. Wir haben Jesus fast ausschließlich nur im Gebiet von Galiläa gesehen. Und hier heißt es jetzt, Jesus brach auf und ging von dort in das Gebiet von Judäa. Jesus geht also jetzt Richtung Süden, das, was er angekündigt hat. Er kommt jetzt in die Nähe von Jerusalem. Hier verändert sich etwas. Und es lohnt sich, darüber einmal kurz nachzudenken, weil der Auslöser für diese Diskussion, die hier gestartet wird, eine Frage der Pharisäer ist. Und das Verhältnis zwischen Jesus und den Pharisäern, das haben wir schon oft gesehen im Markus-Evangelium, ist kein besonders gutes. Und das hat sich immer, immer weiter zugespitzt. Bis jetzt haben wir mitbekommen, dass die Pharisäer sich über Jesus und seinen Dienst unglaublich geärgert haben. Das fing schon ganz am Anfang an im Markus-Evangelium, als Jesus sich als Sohn Gottes präsentiert hat und sich das Recht angemaßt hat, jemand anderem in der Öffentlichkeit zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Da ging's los. Und dann die theologischen Auseinandersetzungen. Alleine die Frage des Sabbats war etwas gewesen, das hat sie rasend gemacht, wie Christus sich da als Herr des Sabbats präsentiert hat. Alles Anspielungen auf seine Göttlichkeit, auf seine besondere Stellung, auf seine Autorität und Rolle. Und nicht zu vergessen, die ganzen Leute, die Menge an Menschen, die Jesus hinterhergelaufen sind, wo sie eine Gefahr drin sahen. Und darum, ihr Lieben, sind die Pharisäer jetzt nicht hier, weil sie wirklich eine offene Frage haben. Sondern sie sind hier, um Jesus bloßzustellen, eine Falle zu stellen, um letztlich all den Menschen, die Jesus so blindlings folgen, irgendwo zeigen zu können, tatsächlich ist Jesus eine Fälschung. Das ist das, wie diese Geschichte beginnt. Sie wollen etwas wecken über Jesus und sagen, man kann ihm nicht trauen. Diese Frage ist kein Auslöser für eine Unterhaltung, wo es um eine Bedürftigkeit geht, um eine wahrhafte Bedürftigkeit, dass hier jetzt Menschen zum Beispiel kommen, die hungrig sind oder leiden und sagen, wie soll ich damit umgehen? Nein, diese Leute haben einen anderen Grund. Diese Männer mit ihren hinterlistigen und letztlich bösartigen Interessen sind nur hier, um Jesus zu Fall zu bringen. Ihr Lieben, und wenn Ihre Frage auch eine Frage über Ehescheidung ist, so ist die Antwort, die Jesus gibt, eine Antwort, die die Institution der Ehe generell betrifft. Jesus redet über die Institution Ehe in diesem Text. Und darum ist das, was hier beschrieben wird, viel mehr ein Text über die Ehe selbst, als ein Text über Ehescheidung, auch wenn beides darin vorkommt. Nun, Jesus beantwortet ihre Frage mit einer Gegenfrage. Und letztlich weiß Jesus schon, was die Antwort sein wird. Wenn er sagt, okay, was sagt denn Mose? Gebt ihr mir die Antwort. Und Jesus wusste, dass sie sagen werden, Mose hat gesagt, schreib einen Scheidebrief, schreib ein Scheidungszertifikat, gib es der Frau und schick sie fort und alles ist gut. Und Jesus antwortet nicht darauf, aber so war das alles nicht gemeint, sondern er sagt, ja, ihr habt recht. Aber, und jetzt kommt sein Aber, so war es nie von Anfang an gedacht. Es ist nur ein Zugeständnis, weil eure Herzen so träge und schwer sind. Gottes Gnade an euer Herz zu lassen. Ihr müsst Gott als Schöpfer der Ehe sehen und was Gott erschafft, das soll für immer gelten. Was Gott erschafft. Ihr Lieben, die Pharisäer sprechen von dem Gesetz des Mose. Und was tut Jesus? Er geht noch einen weiten Schritt zurück, direkt an den Anfang, in den Schöpfungsbericht. Und spricht von Gott als Schöpfer der Ehe. Wenn Ehen ein Leben lang halten sollen, ihr Lieben, dann ist es unabdingbar, dass wir Gott als den Schöpfer der Verbindung von Mann und Frau erkennen und ehren. Da beginnt Jesus. Ihr Lieben, alles, was eine Ehe ausmacht, was diese Verbindung zwischen Mann und Frau ausmacht, war Gottes Idee. Es hat den Anfang bei ihm. Und wir sollten öfters mal, gerade die Verheirateten, innehalten und sich innerlich sagen, meine Ehe war Gottes Idee, Gottes Geschenk an mich. Meine Ehe ist Gottes Schöpfung. Und ihr Lieben, wenn meine Ehe, wenn das war es, was ich gerade gesagt habe, wenn meine Ehe Gottes Schöpfung war, wenn meine Ehe mit meiner wunderbaren Frau, für die ich unglaublich dankbar bin und fast jeden Tag für sie dankbar, wenn das Gottes Schöpfung war, wisst ihr, was das heißt? Dann heißt das auch, meine Ehe mit Lena ist nicht meine Ehe, sie gehört nicht mir. Sie gehört im Prinzip auch nicht mal uns, sie gehört ihm. Er hat sie geschaffen. Und dann bekommt das alles eine ganz neue Dimension. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, das an den Anfang zu setzen, zu verstehen, wenn wir über Ehe oder über Beziehung zwischen Mann und Frau miteinander nachdenken. Erst wenn wir das verstehen, was Gott für eine Rolle spielt, wird die Basis gelegt für eine lebenslängliche Verbindung. Eine einzigartige Verbindung. Und diese geschlossene Verbindung soll eine einmalige Stärke besitzen, wie man sie in dieser Form nur ein einziges Mal in seinem Leben so erleben kann, mit einem einzigen Menschen. Und Jesus gebraucht dafür zwei Bilder, die er aus dem Schöpfungsbericht ableitet, um die Stärke dieser Innigkeit zu beschreiben, zu sagen, wie einzigartig das ist. Das erste Bild, wo er sagt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Und alleine schon das, darüber nachzudenken, der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Das Kind wird Vater und Mutter verlassen. Was das schon aussagt, darüber mal nachzudenken. Ihr Lieben, was gibt es Stärkeres an Bindung als das Kind zu seinen Eltern? Was gibt es Stärkeres als Söhne zu ihren Müttern, als Töchter zu ihren Vätern? Was gibt es da Stärkeres? Und doch will Gott, dass im Laufe des Lebens man einem Menschen begegnet, wo einem klar wird, nein, diese Beziehung stelle ich dieser Beziehung, diesen Beziehungen zu meinen Eltern vor. Und diese eine Beziehung soll wichtiger werden als sogar die beiden Beziehungen, die ich habe zu meinen Eltern. Zu diesem einen Partner, den ich erst später im Leben kennenlernen und treffen werde. So ist es Gott gewollt. Eine einzigartige Beziehung, eine unglaublich starke Beziehung. Und die Stärke dieser Verbindung kommt aber nicht nur in dem zum Ausdruck, wenn Jesus von dem Loslösen, von dem Loslassen des Elternhauses spricht, sondern es kommt auch im Bild über diese Beziehung selbst zum Ausdruck, was Jesus aus dem Schöpfungsbericht entleitet. Wenn er sagt, die zwei werden ein, Vers 9, glaube ich, Vers 8 ist es, die zwei werden ein Leib sein. In einer Übersetzung heißt es ein Fleisch. Ihr Lieben, diese Verbindung ist so innig, dass es liebt. Genau das brauche ich. Dankeschön. Ihr Lieben, diese Verbindung ist so stark und innig, dass selbst Gott nicht mal mehr von zwei getrennten Individuen redet. Nicht mal Gott. Nicht von zwei getrennten, sondern sagt, eins aus zwei wird eins. Das ist die Sprache, die Gott wählt, ganz am Anfang, um eine Eheverbindung, ein Ehebündnis, eine Ehegemeinschaft zu beschreiben. Das sind seine Worte. Wow. Diese Beziehung ist so miteinander verwoben, so intim, so verinnerlicht, dass das einzige Wort, das das richtig adäquat beschreiben kann und beschreiben soll, wo Gott sagt, eins, nicht zwei. Das ist der Anfang. Leben natürlich meint dieses Einfleischwerden. Zunächst einmal diese körperliche Gemeinschaft, diese körperliche intime Verbundenheit. Aber es meint mehr. Es meint Intimität auf allen Ebenen. Es meint Intimität in unserer Gefühlswelt, willensmäßig, gedankliche Intimität. Alles, wo man sich verbinden kann, miteinander in eine Verbindung treten kann, diese Verbindung soll passieren. Dafür ist Ehe gedacht. Verbundenheit ist das Stichwort. Verbindung ist das Stichwort für Ehe. Da soll eine Verbindung entstehen, wo man den anderen beginnt, so gut zu kennen und sich auf ihn einzulassen, dass man im Prinzip sofort nachempfinden kann, wenn dem anderen irgendwas passiert, er etwas hört oder etwas gesagt hat, und man weiß sofort, wie es ihm geht. Man schützt den anderen genauso wie sein eigenes Leben. Alles, was dem anderen geschieht, ist so, als ob es einem selbst geschieht, auch wenn man nicht in dem gleichen Körper ist. Aber das macht diese innige Verbindung aus. Und das ist eine 24 Stunden, 7 Tage die Woche Einheit. Da ist kein Rauskommen, da sind keine Pausen da drin. Wenn man einmal diesen Weg geht, ist man für immer da drin. Das ist die Hingabe, die für diese Beziehung gelten soll. Das heißt, ich kann nicht mehr individualistisch jetzt auf mein Leben schauen und sagen, was brauche ich denn jetzt, was will ich denn? Geht nicht mehr, sobald man in diese Verbindung eingetreten ist. Weil Lena und ich eine untrennbare Einheit geworden sind. Aus Gottes Sicht. Und das ist das Grundverständnis, als Gott Ehe erschuf. Was für ein Geschenk. Wenn ich einmal in diese Beziehung eingetreten bin, dann kann ich nicht so tun, als sei unsere Ehebeziehung nur noch eine Kohabitationsgemeinschaft. Das ist nicht Gottes Sicht von Ehe. Das ist die Sicht, der wir heute begegnen, wenn wir in unsere Kultur hineinschauen. Wie man Ehe reduziert hat darauf. Mein Glück, meine persönliche Zufriedenheit ist in der Ehe nicht mehr das höchste Gut. Sondern ich kann im Grunde nur noch wirklich glücklich sein, zufrieden sein, wenn ich weiß, meinem Partner geht's gut. Er ist glücklich. Und wenn es ihm gut geht, geht es mir gut. Aber so sind kaum noch Menschen heute unterwegs. Ist es nicht so, dass viele Menschen heute diese Gedanken übernommen haben? Sie suchen nach jemandem, der sie glücklich macht. Und wenn dieser Mensch, dieser Partner das nicht mehr erfüllt, ja, dann habe ich auch das Recht, von ihm wegzugehen und mir eine andere Beziehung zu suchen, die nach Möglichkeit genau das erfüllt, was dieser Partner versagt hat, an mir zu erfüllen. Ihr Lieben, darum, ich muss Gott als Schöpfer sehen. Als Schöpfer der Ehe, aber auch als Schöpfer meiner Ehe und ihn dafür ehren, wenn meine Ehe eine bleibende Verbindung sein soll. Diese Ehe war Gottes Idee. Gott hat 2 unterschiedliche Geschlechter geschaffen und Gott hat uns auch mit dieser Natur geschaffen, dass wir in so eine Verbindung treten können. Gott als Schöpfer meiner Ehe und ihn dafür ehren und lieben, denn Ehe war seine Idee. Doch es gibt noch einen anderen Bereich, wo ich denke, der wichtig ist, Gott zu erkennen, ihn besonders zu erkennen, den Jesus hier auch berührt und anspricht. Wir müssen Gott ehren als souveränen Herrn, wenn Ehe ein Leben lang funktionieren soll. Das wird deutlich in Vers 9. Wenn Jesus sagt, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Jesus wiederholt sich hier nicht einfach nur, sondern hier geht Jesus einen ganz entscheidenden Schritt weiter. Hat Jesus bis jetzt in den ersten 8 Versen über die Institution Ehe gesprochen, dass Gott Mann und Frau generell füreinander bestimmt hat und geschaffen hat und wie das ablaufen soll, spricht er hier jetzt von der individuellen Ehe, von der einzelnen Ehe. Jetzt wird es persönlich. Jetzt geht es um die einzelne Ehe, wo Mann und Frau einander finden. Und das können wir daran erkennen, dass nur einzelne Menschen entscheiden können, die Ehe miteinander aufzulösen und zu trennen. Es geht nie um die Auflösung der Institutionen, aber einzelne Ehen können aufgelöst werden. Das heißt, Christus spricht hier über einzelne Ehen. Und das Interessante ist, er verbindet beides miteinander. Die Institution-Ehe und die Einzel- das, was für die Institution gilt, gilt auch für die einzelne Ehe. Und das eröffnet so viele neue Perspektiven, ihr Lieben. Jesus spricht also nicht nur davon, dass man die Institution-Ehe auflöst, sondern die einzelne Ehe. Jesus geht hier einen entscheidenden Schritt weiter. Das heißt nämlich, wenn es einen Plan gibt, einen generellen Plan, von dem wir gesehen haben im Schöpfungsbericht, der generell auf Ehe anwendbar ist, wo Gott sagt, ein Mann, eine Frau, zusammen als Einheit, dann bindet Christus das hier zusammen und sagt, genau das Gleiche gilt im Grunde für die individuelle Ehe, für die einzelne Ehe. Auch darin entfaltet sich Gottes Plan. Gott hat sich etwas dabei gedacht. Den Partner, den er für dich ausgesucht hat. Auf den du dich eingelassen hast oder auf den du dich noch einlassen wirst. Er hat was dabei sich gedacht. Als ich Lena damals das erste Mal sah, das war auf einem Volleyballturnier gewesen, gerne Volleyball gespielt, aber an dem Tag war Volleyball nicht mein größtes Interesse. An dem Tag, das war so etwas wie Liebe auf dem ersten Blick gewesen. Bei ihr war es vielleicht mehr der erste Blick. Aber dennoch haben wir uns an diesem Tag kennengelernt und es hat auch mit dazu geführt, dass ich an dem Tag eben nicht so gut Volleyball gespielt habe wie sonst. Scheinbar auch alles Teil von Gottes Plan. Ich war gedanklich nicht so dabei. Warum erzähle ich das? Ihr Lieben, Gott wusste letztlich um alle Umstände, die dazu führen würden, dass wir zwei uns eines Tages begegnen und finden. Er wusste unsere Hintergründe, er wusste, was nötig ist, um uns vorzubereiten, jeden Einzelnen so vorzubereiten, dass wir an diesem einen Tag connecten. Das ist mit Teil von Gottes Plan. Gott wusste genau, wer wir beide waren und was unser Leben bis dahin geprägt hat und welche Schwierigkeiten noch auf uns warten würden aufgrund unserer Unterschiedlichkeit. Welche Herausforderungen auf uns warten würden. Gott kannte die Schwächen in unser beider Herzen und er wusste, dass aber wir füreinander die sind, die am besten zusammenpassen, um zu wachsen. Gott wusste, ihr Leben. Und das ist Souveränität. Das ist Gottes Souveränität auch in unserem Leben. Da war nichts in unserer Beziehung, als sie begann, was Gott hätte überraschen können. Und wisst ihr, was das bedeutet für alle, die verheiratet sind und für alle, die vielleicht noch heiraten wollen? Hoffentlich auch immer noch nach dieser Predigt. In dem Moment, wo wir Gott als Schöpfer und souveränen Herrn über unsere individuelle Ehe anerkennen, in dem Moment müssen wir auch anerkennen, dass unsere Ehe, die individuelle Ehe, etwas, ein Teil von etwas Größerem ist als das, was ich selbst bin. Das ist die Bedeutung daraus. Da war ein Plan meines Schöpfers hinter der Ehe mit meiner lieben Frau. Da war ein Plan meines Schöpfers. Und ihr Lieben, das ändert so unglaublich viel, wenn wir das einmal beginnen zu verstehen und das einmal begreifen und das erfassen. Das ändert so unglaublich viel. Mein Blick, nicht nur generell auf die Ehe, sondern auf diese eine Ehe, in die ich getreten bin. Wie wir mit unseren individuellen Ehen und miteinander umgehen, wenn das in unserem Herzen ankommt. Deine Beziehung, deine Ehebeziehung ist Teil eines größeren Planes Gottes. Und wenn du deine Ehe nicht in dieser Verbindung, in diesem großen Plan Gottes erkennen kannst oder nicht erkennst, dann lebst du grundsätzlich natürlich auch viel mehr in der Gefahr, aus ganz anderen Gründen zu sagen, nein, wir gehen auseinander. Leben, ich weiß, das ist das Ideal, aber ist es mal gut, mal das Ideal zu hören? Ich weiß, dass viele von uns, dass wir es nicht hingekriegt haben, aber das Ideal einfach mal zu sagen, das ist die Norm, das ist das, was Gott vorgibt, so soll es eigentlich sein. Und ich weiß, dass es auch uns schmerzt, das auch zu hören, aber zu sagen, das ist das Ideal und es funktioniert auch, vielleicht nicht in jedem einzelnen Fall, aus welchem Grund auch immer. Deshalb wollen wir nicht gleich Menschen verurteilen, wo es nicht funktioniert hat. Aber wir müssen immer von dem ausgehen, was Gott als Ordnung geschaffen hat. Sagen, das ist es und das ist gut. Deine Ehe ist Teil von Gottes größerem Plan. Und deshalb ist es auch so unabdingbar, ihr Lieben, dass man, wenn man in eine Ehe geht, dass man die gleichen Glaubensgrundsätze hat, dass man weiß, wie denkt der andere, was glaubt er wirklich, was reflektiert sein Herz. Gibt es dort diese innigen Verbindungen, können wir sie herstellen? Das ist mit ein Grund, warum in jeder Ehe, die ich getraut habe, immer vorher ein Ehekurs zusammen durch und von, in der Regel von mindestens 5 Begegnungen. Um gewisse Grundlagen einfach zu legen. Das ist keine Garantie dafür, dass diese Ehe hält, aber wenigstens, dass Dinge miteinander durchgesprochen werden und angesprochen werden und geprüft werden miteinander. Da ist ein Plan Gottes mit dem einen Partner, den Gott souverän für dich gedacht hat. Da ist ein Plan Gottes. Für diese einzigartige Verbindung. Und das führt dann auch zum letzten Punkt, ihr Lieben. Wenn wir so weit den Aussagen Jesu folgen konnten, wenn wir folgen können, dass Gott die Ehe geschaffen hat, sowohl die Institution Ehe als auch die individuelle Ehe, als Teil seines souveränen Plans, dann können wir auch leichter verstehen, ihr Lieben, dass die Ehe auch ein Teil von Gottes Erlösungsprogramm für uns Menschen ist. Die Ehe ist auch Gottes Erlösungsprogramm für uns Menschen. Wie kann eine Ehe ein Leben lang gelingen, wenn wir Gott durch Jesus als Erlöser ehren? Lieben, Gottes Erlösungsprogramm mit der Ehe ist etwas, was durch die gesamte Geschichte der Menschheit sich hindurchzieht und was letztlich auch bis in die Ewigkeit hineinreicht. Eine Ehe kann ein Leben lang gelingen, wenn wir Gott als Erlöser in unserer Ehe kennen und erkennen. Denn das ist das, ihr Lieben, wo wir wirklich einen Erlöser brauchen. In der engsten Beziehung, die wir leben. Dort muss Evangelium greifen. Dort muss Gott sich als Erlöser offenbaren. Dort brauchen wir ihn mehr als irgendwo sonst. Ja, die Ehe ist Teil von Gottes souveränen Plan. Selbst unsere individuelle Ehe ist auch irgendwie ein Teil von Gottes Plan, wo er mitgewirkt hat dran, dass sie so zustande kam. Und ihr Lieben, wenn Paulus, das ist faszinierend, wenn Paulus über die Ehe redet im Epheserbrief und ziemlich genau die gleichen Worte zitiert aus dem Schöpfungsbericht, die Jesus hier benutzt, stellt er nämlich noch eine ganz andere interessante Verbindung her. Er spricht von einem großen Geheimnis, das die Ehe verkörpert. In Epheser 5, Vers 32. Da heißt es dann, hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis aus dieser Verbindung Mann und Frau. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Das heißt, wofür hat Gott die Ehe geschaffen? Die Ehe bildet etwas ab von Gottes Erlösungsprogramm, wie keine andere Verbindung in dieser Welt es kann. Gott hat das so gewollt. Sie verkörpert etwas, wie es nur Ehe kann. Sie ist Gottes Königsreichsprogramm im Kleinen. Jesus kam, um Gottes Reich in diese Welt zu bringen. Und das bedeutete, dass er eine Körperschaft von Menschen, wie die, die wir heute Morgen sind, Menschen zusammenstellen will. Menschen, die sich vor Christus gebeugt haben und ihn als Erlöser angenommen haben. Menschen, die Gott zu ihrem König gemacht haben, um in diesem Königreich Gottes zu leben. Das ist Gottes Programm, Gottes Königreich. Um ihn als König zu regieren und zu verehren. Und Ehe ist das und soll das im Kleinen sein. Das heißt, Ehe ist Teil von Gottes Erlösungsprogramm. Ehe ist kein Ende in sich selbst. Es besteht nicht einfach nur um der Ehe willen, sondern damit Gott den einzelnen Menschen voranbringen kann, Christus ähnlicher zu werden. Wir nennen das manchmal auch den Prozess der Heiligung. Und wenn wir von Heiligung reden, dann reden wir von der praktischen Erlösung. Von dem, wo das Evangelium in uns greift, wo es greifen muss, um frei zu werden von Bitterkeit, von Versagen. Ihr Lieben, bei allem, was Gott mit der Schöpfung der Ehe gewollt hat, was für ein hohes Ideal es sie verkörpern soll, soll es uns nicht wundern, wenn wir das alles gehört haben und gelesen haben bis hierher, dass Gott sagt, die Ehe ist unauflöslich. Wenn die Verbindung Gemeinde und Christus unauflöslich ist, was wir ja hoffen, dann soll das im Kleinen auch für die Ehe gelten. Und so kommen die Jünger noch einmal zu Jesus und fragen ihn dann privat: Meister, im Grunde genommen hast du doch die Frage der Pharisäer gar nicht beantwortet. Erklär uns das bitte nochmal. Was hast du damit gemeint, was du den Pharisäern dort gesagt hast? Und Jesus benutzt bei ihnen dann noch einmal klarere Worte, dass Gottes Absicht für die Ehe eine Unauflöslichkeit ist und dass man, und Jesus benutzt hier harte Worte, dass man als Ehebrecher gilt, wenn man aus den falschen Gründen sich vom Partner einfach trennt. Die Bibel nennt mindestens zwei Gründe, die legitim wären, wo Gott eben nicht das Urteil sprechen würde, du bist ein Ehebrecher. Und die einzigen zwei Gründe wären die, wenn der Partner selbst Ehebruch begeht, das heißt, wenn der Partner etwas mit einem anderen Menschen an Gemeinschaft eingeht, was nur bestimmt ist für diese Beziehung. Und das Zweite, wenn man einen ungläubigen Partner hat und dieser ungläubige Partner sagt, ich will nicht mehr mit dir zusammenleben, dann entkommen wir dem Urteil Gottes, wo Gott sagen würde, du bist kein Ehebrecher. Auch wenn die Ehe auseinanderging. Und letztlich, ihr Lieben, um nicht in Gottes Urteil als Ehebrecher zu enden, wo, wenn wir ehrlich sind, wer hat in seinen Gedanken und in seinem Herzen nicht schon oft die Ehe gebrochen und sich vielleicht eine Beziehung mit jemand anders vorgestellt? Und allein das reicht im Prinzip schon, um das Urteil Gottes zu erreichen, Ehebrecher zu sein. Und genau deswegen brauchen wir Erlösung, gerade im Eheprogramm. Gott als unseren Erlöser und Retter. Eine Ehe, so schön sie auch sein kann, ist nicht einfach und erfordert eine Menge Arbeit. Aber sie lohnt sich, denn eine Ehe birgt auch unglaubliches Potenzial, um Gottes Programm zu verkörpern in dieser Welt. Ein unglaubliches Potenzial. Und das Programm ist, dass die Ehe auch heute noch das verkörpern soll, was Gott von der Ehe gedacht hat, schon im Garten Eden im Paradies. Ist das nicht was Wunderbares? Gott hat uns etwas gelassen aus dem Paradies, aus dem Garten Eden. Eines der wenigen oder das letzte Überbleibsel, was wir behalten dürften in einer gefallenen Welt. Die Ehe. Sie kommt aus einer Zeit, wo die Welt noch in Ordnung war. Und Gott hat es gelassen. Und im Paradies, ihr Lieben, galt keine Scheidung, sondern es galt ein klares, unverbrüchliches Konzept der Gemeinschaft. Im Paradies galt eine klare Polarität zwischen Mann und Frau. Zwei Geschlechter, zwei getrennte Geschlechter, eine Gegensätzlichkeit. Und keine Vermischung, klare Abgrenzung der Geschlechter. Im Paradies galt Verlassen von Eltern und Übernahme von eigener Verantwortung, um eine neue Gemeinschaft zu gründen. Im Paradies galt Gemeinschaft auf allen Ebenen mit meinem Partner. Untrennbare Verbundenheit, solange beide leben. Das ist alles, was wir aus dem Paradies mitgenommen haben. Das Problem ist nur was? Wir leben nicht mehr im Paradies. Sondern wir leben nach dem Sündenfall. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Und die kriegen wir oft täglich zu spüren. Die Frage ist, wie kann Ehe trotzdem gelingen, auch in dieser gebrochenen Welt? Wie kann sie gelingen? Wie können wir ein Stück dieses paradiesischen Zustandes erleben, was Gott uns gelassen hat? Mit der Ehe. Wir müssen bei Gott anfangen, ihr Lieben. Wenn eine Ehebeziehung gelingen soll, dann muss die wichtigste Beziehung, die wir haben, Gott selbst sein. Das ist der Schlüssel. Da beginnt's. Wir müssen bei Gott anfangen, die Beziehung zu ihm als erste Priorität sehen. Und das können wir, wenn wir die Ehe als Gottes Schöpfung, als Geschenk an uns sehen und annehmen. Und dass es letztlich nicht uns selbst gehört. Ehe kann gelingen, wenn wir Gott den souveränen Platz geben, der ihm zugesteht und sagen, du weißt es, wie es wirklich funktioniert, wie es wirklich funktioniert, du hast dir was dabei gedacht. Und ich bin nicht weiser wie du. Und deswegen will ich nicht leichtfertig etwas auseinanderreißen, was du zusammengesetzt hast. Und bei aller Problematik, die das eröffnet, Ehe zwischen gläubigen Partnern, ist letztlich auch die Chance, Gottes Erlösungsprogramm der praktischen Heiligung in besonderer Weise zu erleben. Wer wird dir je in deinem Leben so nahe kommen wie dein Partner und dich kennen, in- und auswendig? Und ich bin so dankbar für die Frau, die Gott mir geschenkt hat. So dankbar. Keine andere Beziehung dieser Welt wird je das Potenzial haben, was sie mit mir machen konnte, wird nie sein. Ihr Lieben, die Ehe deckt so viel auf in unserem Leben. Sie deckt unseren Stolz auf. Sie deckt unseren Egoismus auf. Unsere Selbstgefälligkeit. Sie deckt unsere Ungeduld, unsere manchmal auch unsere Rachsüchtigkeit, unsere nachtragende Natur, unsere Eifersucht. Es deckt die Unbeständigkeit unseres Herzens auf. Die Ehe deckt es auf. Auch wenn wir es lange verdecken können, aber die Ehe deckt es auf. Und damit schafft die Ehe aber auch den Raum, dafür die Kraft des Evangeliums zu entfalten, wo wir sagen können, wir vergeben, wir fangen neu an und wir stellen unsere Ehe immer wieder neu auf diesen Boden, auf den Kraft des Evangeliums, auf den Boden des Evangeliums von Jesus Christus. Und so ist die Hoffnung für die Ehe nicht nur die Verehrung Gottes als Schöpfer und Herrn, sondern auch als unseren Erlöser, den wir brauchen. Ganz besonders für die Ehebeziehung, aber letztlich für jede Beziehung, nicht wahr? Letztlich für jede. Möchte Gott uns das Gelingen schenken, indem wir ihm seinen Platz als Schöpfer, souveränen Herrn und Erlöser geben. Was können wir tun, um das Geschenk Ehe, damit es ein Leben lang gelingt? Was braucht es an Rezeptur, was braucht es an Zutaten, dass das Rezept Ehe funktioniert? Bete Gott an als deinen Schöpfer, der genau weiß, was du an menschlichen Beziehungen brauchst. Bete Gott an als deinen souveränen Herrn und vertraue ihm, dass er besser weiß wie du, wie es funktioniert und was richtig ist. Und bete Gott an als deinen Erlöser, der gerade durch die Ehe uns ein Werkzeug geschaffen hat, um Christus ähnlicher werden zu können. Gottes Gedanken zur Ehe. Es kann gelingen. Amen.